So, 17 Uhr, Samstag, ist spät. Arm hoch, wer hört mir zu? Grandios. Aber oben lassen. Wer hat den Abstract zum Vortrag gelesen? Alles erklärt, warum ihr hier seid. Wem ist der Syntaxfehler aufgefallen? Okay, ihr gehört hierher, alle, bis auf den, der sich gerade den Arm angehoben hat. Wer hat die Manpage von SSH schon mal gelesen? Und die andere? Ja, es gibt mehr als eine. Gut, was ist SSH? Ich war vor ein paar Jahren im Dom Halberstadt. Da stand so ein 200-Kilo-Typ vor mir, in dicken weißen Lettern auf seiner Brust, SSH. Ich ärgere mich immer noch, dass ich ihn nicht fotografiert habe. Aber darum geht es heute nicht. Wir reden über OpenSSH. OpenSSH kam irgendwann zu OpenBSD, wurde 1999 abgespalten. Da habe ich gerade mit Linux angefangen. Da wusste ich mal mit Not, dass es SSH gibt. Inzwischen nutzen eigentlich alle, außer die BSD-Leute, das Portable Release für OpenSSH, was... wenn man sich den Code anguckt und das Git, gibt einem so ein paar Rätsel auf. Aber es ist cool. Also OpenSSH ist grandiose Software. Wenn ich so eine Software vorstelle, gerade auch so für ein bisschen für Anfänger, dann müssen wir leider uns erstmal durch den Pflichtteil durchackern. Was macht OpenSSH? SSH macht was mit Keys. Und zwar mit einer Public-Key-Architektur, sprich, jeder Schlüssel hat einen öffentlichen Teil und einen geheimen Teil. Den öffentlichen Teil gebe ich raus, den geheimen Teil behalte ich für mich. Ich kann mich mit meinem geheimen Teil authentifizieren gegenüber jemandem, der nur den öffentlichen Teil kennt. Er weiß, dass ich es bin, ich weiß, dass er es ist. Das stimmt nicht. Aber er weiß, dass ich es bin. Gut. Keys, genau. Public Keys, Private Keys, zwei Dateien, stehen bisschen Binärdaten drin, die irgendwie verarbeitet wurden, damit man sie lesen kann. So, zu OpenSSH gehören ein paar Teile. Ich habe die mal in vier Abteilungen angegliedert. Das erste rechts unten, Dokumentation, ganz wichtig. Wann immer es schlimm ist, Dokumentation hilft. Die Manpages sind wirklich großartig, es stehen sogar Beispiele drin. Kann ich nur empfehlen. Und es gibt mehr als eine. Ja, es gibt nicht nur MAN-SSH, es gibt auch SSH-Client, es gibt Authorized Keys, es gibt SSHD-Config, SSH-Config. So. Ich habe schon gesagt, wir machen SSH, irgend so ein Ding, was mit Schlüsseln arbeitet. Schlüssel müssen erzeugt werden und verarbeitet werden. Das machen SSH-KeyGen und SSH-KeyScan. Wir wollen die Schlüssel benutzen. Dazu brauchen wir SSH, SFTP, SSHD und SFTPD. Und wir wollen das Ganze bitte schön etwas bequemer haben. Dafür brauchen wir den SSH-Agent und SSH-Add, um mit ihm zu kommunizieren. So, gucken wir uns jeden mal an. Ich hoffe, ihr seht das hinten. Das ist das, wo mit Sicherheit jeder, der SSH schon mal angefasst hat, was er gemacht hat. SSH, ich nach dorthin, da drüben, gib mir meine Shell da hinten. Klappt. Raspberry Pi, läuft. Der Daemon dazu. Der Client konnektiert, also verbindet sich zu dem Daemon. Den Daemon kann ich auch von Hand starten oder ich überlasse es meinem Systemd oder meinem Init-Skript. Aber häufig braucht man den auch einfach mal so, ich würde mich jetzt hier gerne von außen einloggen, ich starte einfach mal den SSHD. Wichtig dabei ist, mit vollem Pfad angeben. Sonst sagt der SSHD, ich möchte bitte mit vollem Pfad angegeben werden. Ja, SSHD minus P, also Port, minus F, Konfigurationsdatei, minus D im Debug-Modus, damit man da ein bisschen was sieht. Ansonsten würde das Ding einfach nur gar nichts ausgeben und würde auf Port 1027 hören. Ja, dahin kann ich mich verbinden. Bin glücklich, SSH funktioniert, klasse. Aber man kann mit SSH noch ein bisschen mehr machen. Und zwar kann ich über diesen sicheren Kanal, den SSH aufbaut, auch Dinge kopieren. Die meisten werden SCP kennen. SCP, Datei von hier nach da. Was nicht geht, ist SCP von dem Host da zu dem Host da. Es geht immer nur von hier zu dem Host oder von dem Host zu hier. Das geht auch rekursiv, minus R. Das kennen auch die meisten wahrscheinlich. So. Was ich gestern zum ersten Mal benutzt habe, ist SFTP. Was eigentlich ganz cool ist, aber ich glaube, ich werde es auch nie wieder benutzen. SFTP funktioniert so ein bisschen wie FTP, nur halt die Verbindung läuft über den SSH-Kanal. Von daher, man macht ein SFTP irgendwo hin, man kann LS machen, man kann GET machen, man kann BOOT machen, man kann HELP eingeben. Kann man auch bleiben lassen. Nee, ich brauche die Bewegung. Danke. So, wo kommen die Schlüssel her? Wichtig. SSH-Keygen. SSH-Keygen kann ich sagen, mach mir mal einen Schlüssel von dem Typ mit der Bitlänge und schreib ihn dahin. Stimmt gar nicht. Da sind dann meistens so zwei Dateien. Hat schon gesagt, einen privaten Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel. Aber, das wollte ich vielleicht noch sagen. Ihr seht dieses, so lange ist mein Arm nicht. Ihr seht dieses hübsche Bildchen, the keys random art image is. Jeder Schlüssel kann wiederum einen, darauf kann ich einen Hash abbilden, darauf kann ich einen Fingerprint erzeugen. Und diesen Fingerprint, den seht ihr da. Wo steht the key fingerprint is, SHA-256, Doppelpunkt, WWRTXUT4H, jalalala. Das kann sich kein Mensch merken. Also ich kenne das nicht. Deshalb haben viele lange Jahre, kommt alle paar Jahre jemand auf die schlaue Idee, man könnte diesen Hash in irgendeiner Art und Weise anders darstellen. Die tollste Idee ist gerade das Random Art Image, wo dieser ist einfach eine Zuordnung von diesem Fingerprint auf so ein hübsches Bildchen. Das Bildchen kann man sich angucken. Bei uns in der Firma zum Beispiel, wir haben einen Login-Rechner, wo sich alle einloggen müssen. Und ich habe einfach den Key so lange generiert, bis der aussah wie ein kleiner Hund. Und ich halte die Leute, die da mit mir arbeiten, auch dazu an, wenigstens bei diesem einen Rechner sich das Bildchen anzeigen zu lassen. Gut. Es gibt noch andere Varianten von diesen, nein, nicht Bildchen, aber von diesen Darstellungen. Das eine ist so Bubble, oh, ich habe es vergessen, ich habe es selten gesehen in den letzten Jahren. Also so, macht so aussprechbare Fingerprints. So, aber SSH-Keygen kann mehr. SSH-Keygen kann, wer hat Freunde, die Putty benutzen? Wer hat von denen schon mal einen Key gekriegt? Wer konnte mit dem was anfangen? Die kann man umwandeln, genau. Das macht SSH-Keygen für einen. Da sollte man nochmal in die Mainpage gucken zu, die auch sehr gut ist. Hier sage ich einfach, gib mir mal den Fingerprint bitte. Man möchte den ja vielleicht seinem Freund geben und sagen, hier, von dem Rechner, das ist mein Fingerprint. Wenn du zu dem connectest, kannst du prüfen. Weißt du, der ist es. Ich weiß, es macht keiner. Aber wenn, vielleicht. Gut, wir können das konvertieren, wir kriegen Fingerprints raus. Wir können aber auch unsere Host-Keys erzeugen. Das macht ein SSH-Keygen minus groß A. Das guckt nach, hat der Host denn schon seine Keys? Wenn nein, erzeugt er die. Das sieht dann ungefähr so aus. Dann sagt das SSH-Keygen, es generiert neue Host-Keys für RSA, DSA, ECDSA und ED25519. Jetzt werden einige Leute fragen, wieso DSA? Wer braucht es noch? Jemand Telekom-Kunde? Also wir haben da so Geräte von denen, da fällt unser ISDN raus. Ratet, was die sprechen. Gut. SSH-Keyscan werden die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht benutzt haben. Mit SSH-Keyscan kann man einfach sagen, da sind 12 Hosts. Was haben denn die für Keys? Hol mir die mal, mach damit irgendwas. Ja, genau das, was da steht. Da habe ich das mal für meinen Rechner lokal gemacht. Ich habe für den Vortrag, weil die Zeilenlängen ja auch begrenzt sind und weil Zeilenumbrüchen das immer etwas unübersichtlich ist, die ganzen Public Keys und Fingerprints immer mit reingeschrieben mit irgendwelchen Kommentaren. Ihr müsst euch da einfach vorstellen, da kommt noch ein 2 Zeilen mehr oder 3, 4, 5. Je nachdem, wie lang der Key ist. So, jetzt wird es interessant. SSH Agent. Wir loggen uns ein per SSH. Wir benutzen den SSH Client, verbinden uns zum SSH Daemon. Der SSH Daemon. Dann passiert Krypto, was hier nicht Teil dieses Vortrags sein wird. Wir gehen davon aus, es ist sicher und es ist toll. Und dann sagt der Client, gib mir mal das Passwort. Oh, das ist blöd. Jedes Mal das Passwort eingeben. Also ich bin Admin. Das würde ich 500 Mal am Tag machen. Das ist voll blöd. Deshalb gibt es einen SSH-Agent. Dem SSH-Agent gebe ich meinem Key und sage, hier, pass gut drauf auf. Dann kann ich den Key auch entschlüsseln, damit der SSH-Agent ihn lesen kann. Und er wird aufgerufen, meistens schon vom... Oh Gott, das muss irgendwer anders beantworten. Der läuft immer schon, wenn man sich irgendwo einloggt. Wenn nicht, ist es ein Bug-Report. Macht mir ein Trouble-Ticket. So, Mainpages. Da fehlt eine Webfolie. Zu SSH Agent. Mit dem Ding muss man irgendwie kommunizieren. Gibt es den Befehl SSH Add? Die meisten werden vielleicht SSH Add-L kennen. Das listet dann einfach einmal alle Keys, die der Agent so kennt. Das ist ganz praktisch. Man kann auch die Keys rauslöschen. Vor allen Dingen, wenn man mehr als 5 oder 6 hat, ist das häufig nötig. So, letzter Teil, Dokumentation. Es gibt viele Manpages. Besonders toll ist die von ssh-config. Aus dem einfachen Grund, weil da drinnen steht, wie die ssh-config geparst wird. In welche Richtung? Welcher Wert genommen? Also überschreibt der zweite Wert den ersten Wert oder der erste den zweiten? Wird das einmal geparst? Manchmal ähnliche Sachen werden auch zweimal geparst. Manchmal addieren sich Eigenschaften, manchmal überschreiben sie sich. Steht aber in der Manpage drin, für jede Option, wo das anders ist, dass es anders ist. Das ist ganz großartig, das kann ich wirklich nur empfehlen. So. Er hatte schon gesagt, SSH Keygen erzeugt Dateien, Keys, unter anderem auch den Public Key. Ab da stehen, woraus das besteht. Das ist ein dreiteiliges Ding. Das fängt an mit, das ist der Keytyp. Ja, das ist in diesem Fall RSA. Dann kommt der Key, da steht der Keytyp nochmal rein kodiert ganz am Anfang drin. Deshalb wundert euch nicht, wenn alle eure Keys immer mit den gleichen Anfangsbuchstaben anfangen. Und hinten ein Kommentar. Der Kommentar ist sehr interessant. Best Practice ist, da reinzuschreiben, wann man das Ding erzeugt hat, wo man das Ding erzeugt hat, wer man ist, wie man erreicht wird, sowas in der Richtung. So, wenn ich mich jetzt irgendwo auf einem Host, nennen wir ihn mal wer, einloggen möchte, und ich möchte dafür meine SSH-Keys benutzen. Ach so, Frage. SSH-Keys, was man damit macht, wozu die da sind, ist klar. Sehr gut. Das wäre jetzt ein echtes Problem gewesen. So, wie sage ich jetzt dem Host da drüben, dass ich mit meinem SSH-Key mich authentifizieren kann und möchte? Indem ich einfach bei dem... Host da drüben, in dem Home-Verzeichnis von da drüben, von meinem User im Unterverzeichnis .ssh in die Datei Authorized Keys reinschreibe, hier ist mein Public Key. Dann kann der Rechner auf der anderen Seite das lesen, feststellen, hey, der Private Key, mit dem er sich da gerade bewirbt, der darf hier und lässt mich rein bei dem User. Das ist toll, aber nicht das Einzige. Denn für die Authorized Keys kann ich auch noch Einschränkungen machen und Dinge konfigurieren. Zum Beispiel Forced Commands, ich kann Agent Forwarding an- und ausschalten, ich kann verhindern, dass jemand einen TTY kriegt, ich kann Port Forwarding aktivieren oder deaktivieren. Deaktivieren meistens, ja. Hier zum Beispiel mal ein Forced Command, sprich, wenn ich mich versuchen würde, jetzt einzuloggen auf WHERE, dann würde ich einfach nur eine halbe Stunde schlafen. Nach einer halben Stunde wäre der Befehl dann erledigt und wäre wieder auf hier. Aber in der halben Stunde kann man ja Dinge tun. Zum Beispiel den Reverse-Tunnel benutzen, den das Ding damit aufbaut. So, das war die Pflicht. Puh, 20 Minuten. Jetzt zur Kür. War für irgendjemand in dem Pflichtteil was Neues dabei? Krass. So, als allererstes, wenn ihr nach Hause geht, tragt bitte in eure SSH-Config ein, die Client-Config, Update-Host-Keys für alle Hosts. Was macht ihr? Wer benutzt das schon? Okay, ich erkläre es. Update-Host-Keys sagt zu dem SSH-Server, gib mir mal alle Keys, die du so hast. Neuere SSH-Daemons können nämlich auch mehrere SSH-Keys gleichen Typs haben. Damit lässt sich zum ersten Mal einen Key-Rollover machen. Sprich, ich kann einen RSA-Key, der 1024-Bit ist, als Admin ersetzen. Nein, nicht ersetzen, ich kann ihn ergänzen um einen Key, der 4K lang ist. Das ist ganz großartig. Ich erzeuge einen neuen 4K-Key, ich gebe einen SSHD. Alle haben Update-Host-Keys an, alle verbinden sich einmal, alle kriegen gesagt, ich habe jetzt noch die drei Keys dazu bekommen. Wenn ich den 1K-Key rausschmeiße, ihr könnt euch weiterhin einloggen, ihr müsst nicht beim Admin nachfragen, hey, hat sich der Key geändert? Gibt es eine neue Maschine? Guck mal, das ist komisch. Und wenn das Ding aktiv ist und es neue Keys lernt, sagt euch das. Ich versuche immer, die in Debug-Ausgaben oder in dem, was der SSH sonst so ausspuckt, das, was die Option bewirkt, tatsächlich mit hinzuschreiben. In diesem Fall steht da halt Adding New Key vor, lalala, SSH Known Hosts. Ich habe es ein bisschen gekürzt. So, ich kann Key Rollover machen, das habe ich gesagt. So, das ist wichtig. Macht es an und ihr habt weniger Ärger, also in den nächsten Jahren rauszukriegen, verbinde ich mich zu dem gleichen Host wieder oder halt nicht. Das ist. Achso, im Moment hilft es euch aber noch nicht viel. So. Wir haben mit ein paar Leuten darüber gesprochen, was glaubt ihr, was Leute nicht über SSH wissen? Und alle sagten mir, ja, die meisten wissen gar nicht, dass man darüber einen Befehl ausführen kann. Okay. SSH-Trick Nummer 1. SSH irgendwo hin, mach mal. Befehl. Da steht gerade, ich sehe gerade minus T minus, das muss ein minus T minus minus heißen. In diesem Fall ist das minus T auch überflüssig, aber das Minus sollte auf jeden Fall ein Minus minus sein, was dem SSH sagt, ab jetzt geht der Befehl los, den du ausführen sollst. Und geht aber auch ohne. Man muss das nicht, aber es ist klarer, wenn man das schreibt. In diesem Fall restarte ich einfach eine S-Tunnel 4 über einen Systemd. Hast jemand Systemd? Liebt jemand Systemd? Ach, ist immer das Gleiche. Ach so, ganz wichtig. Wenn ihr über diesen Remote-Befehl irgendwas Interaktives tun wollt, zum Beispiel ein Screen aufmachen oder ein Tmux benutzen oder mal da hinten einen Match starten, minus T. Ihr wollt ein Pseudo-Terminal. So, Port Forwarding. Das Brot- und Butter-Ding vom SSH-Config. Also, mit SSH kann ich über diesen Tunnel, den ich da aufmache, zwischen hier und dort, gleich noch sagen, hier soll bitteschön der Port sein von da hinten. Ja? Ich weiß nicht, wo da hinten der Mail-Server ist. Ich komme da auch nicht hin. Aber wenn ich ein SSH dahin mache, dann kann ich da so, das da ist der Mail-Server, den Port bitte zu mir. Und in diesem Fall habe ich es mal mit dem Telnet-Port gemacht und sage, wenn ich diesen Telnet-Switch da konfigurieren möchte, mache ich ein SSH auf meinen Router und hole den Telnet-Port zu mir und kann ihn weiterhin benutzen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass irgendjemand den mitlauscht, außer höchstens zwischen meinem Router und dem Switch, aber halt nicht einmal quer durchs ganze Internet. Benutzt noch jemand Telnet? Ja, stirbt nicht aus. Bitte? Minus groß L macht doch ein Local Forward. Naja, meistens, also mein Switch steht da länger. Also natürlich. Okay, das erkläre ich vielleicht dazu. Alle Sachen, die man hier in der SSH-Konfiguration ändert, kann man auch über eine Kommandozeilenoption ändern. Aber es wird grässlich lang, außer für die üblichsten Sachen. Ja, ein Local Forward ist einfach minus groß L und dann genau das, was daneben, bitte? Und dann genau das, was daneben steht. Aber es gibt so Dinge wie, mach zu dem da DSA. Das willst du nicht. Also ich wollte das nicht und ich kann es mir auch nicht merken. Aber da mein Switch da länger steht und ich da häufiger hin connecten möchte und ich dann auch nicht weiß, welche IP der Switch jetzt hat, mache ich das halt so. Oh, hast du völlig recht, 21 ist FTP. Denk dir das mit 23. So, noch ein kleines IPv6-Plädoyer mittendrin. Macht mehr IPv6. Ich möchte jemanden grüßen, der leider gerade krank ist. Ich kenne das häufig so, dass ich irgendwelche Geräte kriege. Manche sind schon IPv6-fähig. Und so, hier ist kaputt. Geht nicht, wir haben die Konfiguration vergessen. Default-IP wissen wir auch nicht. Einfach dran schließen, Link-Local-IP-Adresse. Großartig. Einmal eintragen, Port 80, juhu, wir kommen dran, wir können das Ding konfigurieren, auch über Remote, wir müssen nicht zur Arbeit fahren, wir können das von zu Hause aus machen. Grüße an die Telekom. Das Port Forwarding lässt sich auch in die Gegenrichtung machen. Was besonders toll ist, wenn man seinen Eltern irgendwann mal so ein Ubuntu oder sowas installiert hat und die dann so sagen, ist alles kaputt. Und man dann so sagt, ja, klick mal den Ding da an. Das macht dann ein SSH auf den eigenen Server, baut Reverse einen Tunnel auf. Keine Ahnung, wo meine Eltern gerade rumwutschen. Dann kann man auf seinem eigenen Server auf den Port gehen und seine Eltern erreichen. Ersetze Eltern durch Freundin, Ex-Freundin, Frau, was auch immer. So. Weil an der Stelle sieht man auch, wenn man jetzt diesen SSH-Port sich irgendwo hinholt, dann macht man ja immer ein SSH auf Localhost. Oder, ja, meistens Localhost. Das ist jetzt blöd, wenn das mal der eine ist oder der andere ist. Man hat ja Eltern und eine Freundin. Ja, deshalb No Host Authentication for Localhost. Macht lokal nicht so viel, meistens nicht so viel Sinn. Gibt Ausnahmen, wie immer. Gut. Da ist noch ein Kommentar drin, der falsch ist. Na gut. Was total cool ist, SSH kann Proxy. Ein SOX-Proxy aufmachen. Ich kann einfach meinen Firefox konfigurieren und sagen, hier auf Localhost, läuft auf Port, irgendwas. Ein SOX-Proxy. Das geht mit Firefox, das geht mit Chrome, das geht, ich glaube, das ging mit dem Netscape. Ja. Navigator. Ja. Dafür ist das Dynamic Forward zum Beispiel da. Das bedeutet, mein Browser macht sogar die DNS-Auflösung auf der anderen Seite. Bei Chrome macht das automatisch, bei Firefox gibt es einen Haken dafür. Sprich, wenn ich das als Proxy eintrage, sehe ich alle Sachen in meinem Browser so, wie es der Host there sieht. Das ist zum Beispiel dann sehr interessant, wenn man Routen verwurstelt hat und nur noch Link-Local funktioniert. Es ist dann interessant, wenn man in sein Management-Netz geht. Also ich weiß nicht, meine Management-Geräte sind so, ich würde sie nicht ins Internet hängen. So ein Dell Dirac. Ja. Und dann macht man das so und dann kommt man da schön dran von zu Hause im Notfallmodus. Das klappt alles. Dafür muss man nicht wegfahren. Sehr nützlich. Und es ist in 2 Minuten eingerichtet. So, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet. Man kann in der Authorized Keys so manipulieren, dass das Ding Sachen ausführt. Und zwar nur das. Sprich, man macht irgendwo eine SSH hin und ihr kriegt nicht eine Shell, sondern es wird irgendwas ausgeführt. Ihr könnt das auch nicht ändern, was da ausgeführt wird. Ihr könnt vielleicht ein paar Parameter angeben, wenn ihr das wollt. Wenn es das Programm dann interessiert, ist schön, wenn nicht. Pech. Hier zum Beispiel, das benutze ich auf Arbeit, um meinen Kollegen zu ermöglichen, dass irgendwelche LabNet-Geräte, also wir entwickeln kleine Devices, ins Internet können. Normalerweise können die das nicht. Ja? Und dann sage ich halt SSH, mein Router, mach bitte mal dieses Programm, ich könnte das auch weglassen, mit diesen Optionen. Dann läuft da ein kleines Python-Skript, was ich geschrieben habe, das liest die Optionen aus irgendeiner Environment-Variable, packt das Ding mit einem Sudo in ein IP-Set rein und tala, die kleinen Devices haben Internet. So, warum so kompliziert? Wir können doch da auch einen Apache laufen lassen, der einen Django startet, der dynamisch was in zusammen prokelt und dann reichen wir das vom Apache aus durch. Das geht auch alles, aber nach 2 Jahren will das keiner mehr pflegen, weil der Django danach schon wieder irgendwie 5 Versionen weiter ist. Zu Recht. Die Webwelt entwickelt sich schnell. Das Python-Zeug kannst du so 10 Jahre stehen lassen und du machst halt vielleicht mal ein Python 2 nach Python 3. Da ändert sich nicht so viel und du bist mit 100 Zeilen dabei und bist dann auch fertig und niemand interessiert, wie das aussieht. Hauptsache, deine Kommandozeile funktioniert. Machst noch einen Alias davor, ist gut. Um Authentifizierung musst du dir auch keine Sorgen machen, das macht das SSH für dich. Das Leben ist schön. So. Jetzt wird es spannend. Man kann nicht nur Ports forwarden, sondern auch Sockets. GnuPG, GPG Agent Forwarding. GPG Agent ist alt, klar? Nee, okay. Aber GPG ist klar. Im Groben. Ja, GnuPG. Also früher war das so, ich sage GPG, entschlüssel die Datei, da ist mein Schlüssel, da ist das Passwort. Dann fragst du nach dem Passwort, ich gebe das ein, ist fertig. Das sieht jetzt nicht mehr. Jetzt sagt man GPG, entschlüssel die Datei, dann sagt das GPG, redet der GPG, das GPG mit dem GPG-Agent, sagt, ich bräuchte jetzt mal den Schlüssel. Ne? Dann sagt der GPG-Agent, ah, was läuft denn hier für eine PIN-Eingabe? Dann starten wir die mal, fragen nach der PIN, schließen den Schlüssel auf und geben das zurück. Das ist also etwas komplizierter geworden. Wenn man das Ganze auch noch auf einen anderen Server mitnehmen möchte und möchte, dass bei einem selbst das Gnome das PIN-Controller aufmacht fürs GPG, dann kann man da anfangen, das zu konfigurieren. An dieser Stelle ist das erste Mal, dass ich auch die SSHD-Konfiguration verändert habe. Das Stream Local Bind An Link macht nichts weiter als das, wenn da schon mal ein Vorwort ist, dass man den wieder überschreiben kann. Ansonsten funktioniert der erste SSH und der zweite geht schief. Weil da ist ja schon ein Socket. So, ein bisschen Optimierung. Control Master. Schon mal gehört? Meine Arbeitskollegen nicken. Sehr gut. Wie viele SSH-Verbindungen habt ihr so offen gleichzeitig? Mehr als 50? Ja, vielleicht ein paar. Control Master sorgt einfach dafür, dass so viele Verbindungen wie möglich, also alle Verbindungen zu einem Host über die gleiche TCP-Verbindung gehen. Sprich, wenn ich 50 Shells brauche, mache ich einmal die Authentifikation und durch den Kanal mache ich einfach 50 Shells auf. Da läuft nicht nochmal Authentifikation, da brauche ich nicht nochmal eine Passphrase, da brauche ich keinen Key, das macht einfach nochmal 50 Shells auf. Was ganz lustig ist, zum Beispiel für Nisinga oder Nagios. Die meisten meiner Singer-Tests laufen über SSH, sprich der Singer macht ein SSH irgendwo hin, führt einen Test aus, nimmt die Ergebnisse und ist fertig. So, jetzt habe ich aber Host, da sind ganz schön viele Tests und er würde jedes Mal eine SSH-Verbindung dahin aufmachen. Da läuft jedes Mal ein Systemd-Kontext los und ein PAM wird gestartet und das ist alles ganz recht aufwendig. Also man kann so eine Maschine mit SSH-Requests auch platt machen, aber in den letzten Jahren ist mir das nicht mehr gelungen. Also die Maschinen werden besser. Das Control Master sorgt jetzt dafür, dass alle Verbindungen durch den gleichen SSH-Kanal laufen. Und das Coole ist, dieser SSH-Kanal, der kann auch offen bleiben, nachdem die letzte Verbindung eigentlich schon geschlossen ist. Dafür sorgt das Control Persist 5. Also auf meinem Isinga-Server steht da ungefähr sowas wie 200 drin. Ja, so 200 Sekunden nach Schließen der letzten Verbindung ist der Kanal immer noch da. Das funktioniert ganz gut. Macht viel weniger SSH-Verbindungen auf. Ja. Und wenn Systemd-Login dem mal abstürzt, dann ist das alles nicht so furchtbar. Wenn es funktioniert, seht ihr in der Debug-Ausgabe diese Debug 1 Automux Trying Existing Master. Das sagt er immer, wenn man das aktiviert hat. Und wenn das funktioniert, sagt der Mux Client Request Session Master Session ID irgendwas. Ja, da wisst ihr, funktioniert. So, Jump Host. Nicht alle Geräte, es ist überraschend, aber nicht alle Geräte, die ich erreichen möchte, sind aus dem Internet direkt erreichbar. Das ist kaum zu glauben. Aber es gibt Leute, die trauen sich nicht, ihre Geräte ins Netz zu stellen und das aus gutem Grund. Sprich, häufig muss ich erstmal über einen anderen, an einem anderen Host vorbei. Dann mache ich SSH Host A, nicht auf Host A, mache ich SSH Host B, um aus Host B zu kommen. Das ist beim ersten Mal okay. Wenn ich ein Secure Copy machen möchte, ist das eine Katastrophe. Ist nicht schön. Deshalb kann ich sagen, Proxy-Jump. Wenn ich zu Host wer will, dann macht er erstmal ein SSH zu Login. Okay, wir machen so ein SSH zu Login. Da könnte jetzt auch wieder ein Proxy-Jump drinstehen. Also ich habe mein SSH durchgeguckt, 4 Hops ist mein Maximum. Ja. Wenn ihr Port Forwards benutzt und Proxy Jump, dann fügt für die Jump-Rechner immer noch einen Clear All Forwardings No ein. Ansonsten werden die Port Forwards nicht aktiviert. Wenn ihr ein älteres SSH verwendet, könnt ihr das Proxy Jump auch einfach durch ein Proxy Command ersetzen mit ein bisschen Netcat. oder auch das, was ProxyJump tatsächlich tut, also Code angeguckt, wenn die Konfiguration ausgewertet wird und es kommt zu einem kommt zu einer Zeile, wo ProxyJump drin steht, dann wird einfach geguckt, dann wird jetzt ein Proxy-Command eingetragen, nämlich ssh-w. Ja, eigentlich könnte man die Option auch bleiben lassen, aber es ist hübsch zu schreiben und es merkt sich besser. Und es funktioniert. Also gut, nochmal. Wenn ich über Host A Host B erreichen muss, konfiguriere ich Host A und Host B meine Konfiguration und sage in B, muss über A. Dann kann ich danach einen SSH Host B machen und ich merke praktisch gar nicht, dass zu A auch eine Verbindung aufgemacht wird, außer der Host A macht einen Banner an oder sonst irgendwas. Dann kriege ich ein bisschen Output. So. Was auch ziemlich unbekannt ist, ist, dass man über SSH auch Environment-Variablen mitnehmen kann. Das muss aber auf der anderen Seite im SSHD konfiguriert sein. Meist ist im SSHD konfiguriert, dass man die Locale-Variable mitnimmt, dass man halt das auf der anderen Seite dann halt auch in Deutsch oder in US oder irgendwas in der Hand hat. Aber man kann das auch so konfigurieren, dass man seine Git-Variablen mitnehmen kann. Damit man da, wenn man da einen EDC-Keeper-Commit macht oder so, auch als Auto drin steht, ohne dass man das jedes Mal konfigurieren muss. Dazu sage ich in meiner SSH-Config Send Environment die Variable und die Variable. Das war's. Ist da. Und auch an dieser Stelle wieder, wenn man das macht und man ruft SSH mit einem minus V auf, kriegt man die erste Debug-Output erster Stufe. Das kann man noch um zwei weitere Vs erhöhen. Im ersten sieht man eigentlich schon mal das Entscheidende, nämlich dass Git-Committer-Name, E-Mail und Author-Name-E-Mail übertragen werden und auch da an anderen Stelle da auch sind. Wenn ich da einfach einen ENV aufrufe, sehe ich das. Das funktioniert sehr gut, ist sehr schön. So. Jetzt wird es ein bisschen spannend. In meiner Firma gibt es einiges an Hosts. Wer es beruflich macht, wird wahrscheinlich auch einige Hosts haben. Man möchte eigentlich ungern jedes Mal schreiben SSH Switch 7. Abteilung Hildesheim, meine Firma.de oder so. Das ist viel Tipperei und es ist doof. Deshalb kann ich auch einfach sagen SSH Switch 5. Und wenn ich canonicalize Hostnames oder benutze, kann ich angeben, wenn ich sage Switch 5, versuch mal aufzulösen, gibt es switch5.mycompany.com? Nee, okay, nächstes. Gibt es switch5submycompany.com? Jo, gibt es. Okay, jetzt parsen wir den ganzen SSH-Config nochmal und sagen, tun aber so, als hätte ich eingegeben ssh-switch5.sub.mycompany.com. Was ganz großartig ist, weil ich jetzt einfach in meine Konfiguration reinschreiben kann, bitte, wenn das ein Rechner ist in mycompany.com, sende doch bitte meine Git-Credentials mit. Ich brauche die da. Ja, und ach so, ich heiße da auch anders. Ah ja, und ich muss da über den Login-Rechner gehen, weil alle Rechner erreiche ich so halt direkt nicht. Wenn ich das von Hand schreibe, habe ich jetzt eine SSH-Konfiguration mit 300-400 Zeilen, je nachdem, wie viele Hosts ich erreichen muss in meiner Firma. Kann man machen. Viel Spaß für denjenigen, der das mal ändern muss, weil sich irgendwas geändert hat. So. Wer kennt den SSH Magic Key, um mit seinem SSH Client zu reden? Ach, großartig. Enter, Tilde, Fragezeichen drücken. Die drei Zeichen nacheinander. Da meldet sich auf einmal der SSH-Client, mit dem man die ganze Zeit redet, im Vordergrund und sagt einem, was man da so tun kann. Man kann sich zum Beispiel angucken, welche Connections gerade geforwardet werden, über welchen Control-Socket. Das kann man aber auch bleiben lassen. Aber es Enter, Tilde, Punkt, beendet die hängende SSH-Verbindung, die ihr gerade offen habt und wo euch gerade der Host gestorben ist, zu. Und ihr wollt ja nicht das Terminal neu aufmachen. Dann habt ihr ja die History nicht mehr. Das wäre ja blöd. Sprich, einfach ein X-Kill auf das Terminal zu machen, ist vielleicht, ja, es funktioniert. Man kann Vim auch mit Kill beenden. Also wenn wir irgendwas mitnehmen können von heute, Enter, Tilde, Punkt, hilft. So, viele, die SSH, die häufiger auf anderen Rechnern arbeiten, benutzen Screen oder Tmux. Wer benutzt Screen? Okay, Tmux. Mehr als ich dachte. Macht man SSH auf seinen Server, man arbeitet den ganzen Tag, man klappt seinen Rechner zu, geht nach Hause, fällt einem noch was ein, man klappt den Rechner wieder auf, macht wieder SSH hin, shared wieder seine Screen-Session und der SSH-Agent ist kaputt. Hat keine Keys mehr, klar, der Socket ist jetzt ein anderer. Es gibt verschiedenste Implementationen von, nein, ich muss anders anfangen, der SSH findet seinen SSH-Agent über Umgebungsvariablen, in dem drinnen steht, der SSH-Socket ist, der SSH-Agent-Socket ist der da. Wenn ich eine neue SSH-Verbindung aufmache, das ist jedes Mal ein anderer. Aber ich kann ihn ja finden. Also ich meine, wie viele Dateien gibt es in /temp, die mit SSH anfangen, wo irgendwas mit Socket drinnen ist und die mir gehören? Kann nicht so viele sein, kann ich alle mal ansprechen, kann gucken, hängt da ein Agent noch hinten dran, wenn ja, ich habe meinen Key wieder. Auch ich habe einen eigenen SSH-Reagent, aber nur ein Gist auf GitHub. Haben Verbesserungen, nehme ich auch jeder, den ich kenne, der irgendwie sowas wie Screen oder Tmux auf dem Server verwendet. Er hat irgendwie so ein Ding, das das macht. Jeder hat sein eigenes. Manche haben es sogar in den Bash-Prompt eingebaut, dass das jedes Mal ausgeführt wird, wenn sie Enter drücken. Ja. SSH und Pipes. SSH kann man auch ganz schön benutzen, um zu sagen, gib mir mal den USB-Stick von da hinten. Nee, brauchst nicht herbringen. Steck einfach irgendwo rein, sag mir das Device oder ach nee, ist egal, ich guck selber. Man kann also einfach sagen, SSH da hinten, DD, if. Ja, man muss bei DD nicht off angeben. Gib mir mal die ersten 512 Bytes, ich brauche mal den MBR. Ich hätte den gern hier. SSH irgendwas, Pipe, gibt halt den Output von dem, was das SSH ausführt, auf die andere Seite wieder. Ja, das muss man ein bisschen sacken lassen, das braucht ein bisschen. Da wir Gigabit und 10 Gigabit haben, ist das jetzt, also ich meine, so eine Festplatte schafft vielleicht 150, 160 Megabyte die Sekunde, durchs Gigabit kriegt ihr 100 Megabyte pro Sekunde, die Rechner sind eh schnell genug, meistens. Das heißt, ihr könnt mit SSH und DD irgendwie 100 Megabyte die Sekunde durch die Gegend kopieren. Das klappt. Viel schneller wird es auch nicht, wenn ich hingehe, da die Platte ausbaue, wieder zu mir gehe, die Platte einbaue. Vergiss das. So. Das waren die Sachen, die ich alle benutzt habe, aber noch nicht ganz alle Sachen, die ich benutzt habe. Man kann die SSH-Public Keys auch mit Zertifikaten versehen. Das ist nicht ganz so schlimm wie X509. Man kann Blacklists machen, wenn Mitarbeiter die Firma verlassen und man nicht mehr weiß, wo die überall ihre Keys hinterlassen haben. Wobei Puppet das inzwischen ganz gut erledigt. Man kann in seiner Konfiguration und auch in der Server-Konfiguration auf Dinge matchen. Sowas wie nur Leute der Gruppe irgendwas dürfen sich hier einloggen. Man kann Tunnel bauen, man kann mit seinem Control Master hier arbeiten, da könnt ihr euch noch merken, SSH-O stop und dann there. Dann schließt er den Control Master Socket. Ja, und das war's. Und ich habe bestimmt 1000 Sachen vergessen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Highlights vielleicht auch noch erzählt. Denn ich mache den Vortrag hauptsächlich darum, um noch was zu lernen.
Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Oder vielleicht auch Sachen, die hier so nicht reinkamen?
Wer macht mit SSH noch coole Sachen? Oder benutzt es einfach nur? Man rennt gerade irgendwo.
Okay, also ich habe da zwei Sachen. Also erstens, du bist nicht auf irgendwie X-Forwarding eingegangen. Das finde ich ganz cool, das hat mir schon ein paar Mal so gebrochen.
Option ja, minus groß X, ja, ja, ja.
Was ist eigentlich der Unterschied, weißt du das? Zwischen minus groß X und minus groß Y? Weil ich weiß den so aus dem Kopf nicht.
Das eine ist, macht noch Out-Forwarding. Ja.
Ah, okay.
Das eine ist mit Out-Forwarding, das andere nicht.
Okay, das andere ist, es gibt so eine, ich kenne da so eine Geschichte, und zwar gab es in einer öffentlichen Einrichtung, wir alle mal besucht haben müssen, einen Server und der hat mit PAM authentifiziert seine Nutzer. Und da hat natürlich dann jeder, der da war, so einen Account gehabt. Und auf diesem Server lief halt auch ein SSH drauf. Und wir haben natürlich auf jeden Fall keine Shell-Accounts gehabt. Aber der SSH-Server hat via PAM authentifiziert und hat Support-Forwards erlaubt. Und das war ein bisschen böse, weil das heißt, man konnte jetzt nicht nur Ports auf dem...
Das heißt, man konnte jetzt nicht nur Ports auf diesem entfernten Server öffnen, sondern man konnte auch als dieser entfernte Server Ports öffnen. Das ist natürlich sehr lustig, wenn da so Switches und so ein Kram so konfiguriert sind, dass die von diesem Server irgendwie mit Standardpasswort irgendwie Dinge akzeptieren.
Ja, ich bin auch auf Host Key Authentication nicht eingeloggt. Also, du kannst sagen, wer hier eingeloggt ist, der darf auch dort einloggen. Das sind so Dinge aus vergessenen Zeiten, die hoffentlich keiner mehr benutzt. Wenn man an den Konfigurationen rumdreht, man kann sich wirklich in beide Knie und Füße gleichzeitig schießen. Dieses Send Environment zum Beispiel, damit geht das besonders gut. Also bevor ihr eine Variable drüber gehen lasst, überlegt 12-mal. Wann immer ihr die SSHD-Konfiguration anfasst, fragt nochmal wen. Und nicht nur, und der braucht dann auch die halbe Stunde.
Also heißer Tipp, man kann natürlich beim Starten des Daemons auch noch von der Kommandozeile eine alternative Konfigurationsdatei angeben, die dann im Prinzip den Daemon auf einem alternativen Port loslaufen lässt. Damit kann man dann, insbesondere von Klientenseite, man kann auch das Flag V mehrmals angeben. Dementsprechend intensiv sind dann die Debugging-Ausgaben, die der Client einem so anzeigt, was unter Umständen recht sinnvoll sein kann.
Womit Debian zum Beispiel mal ein Problem hatte. Ansonsten muss ich an der Stelle mal wirklich SSH loben. Ich kenne aus den letzten 20 Jahren eigentlich kaum Bugs, der auf OpenSSH selbst zurückzuführen ist. Also ich weiß nicht, ob Hetzner-Leute dabei sind. Die haben es mal verguckt, aber es lag nicht an OpenSSH. Die Debian-Leute haben es mal verguckt, aber die haben sogar vorher gefragt, ob das okay ist. Aber es lag eigentlich auch nicht an OpenSSH. Also auf dem Ding ist wirklich über die letzten Jahrzehnte immer drauf rumgehauen worden. Wenn es irgendetwas gibt, was ich ins Internet stellen würde, dann ist es OpenSSH. Ja, eher würde ich eine Apache nicht mehr dahin stellen, selbst wenn er nur statische Sachen ausliefert. Und auf dem ist wirklich auch ordentlich drauf rumgekloppt worden. Also SSH ist secure nach bestem Wissen und Gewissen.
Was man ja auch bei der Durchsicht des Quellcodes auch durchaus irgendwie feststellen kann.
Da gab es auch noch eine Frage.
Was mich wundert, dass du gar nicht auf Auto-SSH eingegangen bist, gerade diese Sache
von der Freundin und
so weiter. Es wäre angebracht, dass der Port offen bleibt, selbst wenn die Verbindung mal geschossen wird, gerade bei DSL ist das täglich der Fall.
Auto-SSH ist cool, es macht halt eine Verbindung wieder auf, die hängt. Funktioniert leider nicht mit Jump Host. Also sprich, wenn man eigentlich auf Host A arbeitet, aber man immer über Host B muss und zu Host und man auf Host A einen Auto-SSH offen hat, dann klappt das nicht. Wenn die Verbindung hängt, hängt auch das Auto-SSH. Deshalb habe ich aufgehört, Auto-SSH wieder zu benutzen. Wer Auto-SSH sagt, muss im Gegenzug auch Mosch sagen. Mosch ist ganz großartig. Mosch macht so Dinge wie, ich bin eine Shell.
Kennt jeder Mosch? Sorry.
Nein, ich erkläre es kurz.
Also.
Mosch ist eine Shell. Man startet sie und drückt ein X. Dann macht Mosch erstmal ein X. Dann sieht man, dass das X irgendwie zum Server geschickt wurde und wenn es angekommen ist, zeigt ein Mosch, dass sein Tastendruck angekommen ist. Sprich, man kann eigentlich beim Tippen über Leitungen mit hohen mit langen Latenzen einfach tippen. Man sieht, was man gemacht hat, nicht erst, wenn das auf der anderen Seite angekommen ist. Weil ihr kennt das Problem, ne? Ihr tippt einen Buchstaben, es dauert eine Sekunde, dann erscheint er. Da kann niemand 180 Zeichen die Minute tippen. Das funktioniert furchtbar. Aber manchmal muss man das eben. Mosch hat wieder das Problem, ist halt eine Shell, ja? Das kann kein Port Forward. Das ist der Grund, warum ich es nicht benutze. Genauso, warum ich Auto-SSH nicht mehr benutze.
Aber insbesondere da, wenn man in Zügen mit schwankenden Mobilverbindungen arbeitet, diese Mobile Shell, weil es halt auf UDP basiert, durchaus benutzbar, wenn man halt kein Port-Forwarding oder andere Bahn-Switches braucht. Ich benutze häufiger, gerade weil ich halt öfters in der Bahn unterwegs bin. Jeder kennt das wahrscheinlich, das Problem, die Deutsche Bahn, Internet ist so eine Sache.
Ohne Zweifel, ja. Also okay. So wie Latenzen groß werden, ist Mosch echt, sollte man sich angucken.
Wenn ich meinen SSH-Agent forwarden möchte, muss ich dem Zielsystem dann trauen?
Ja, hundertprozentig. Und vor allen Dingen musst du nicht nur dem Zielsystem trauen, sondern auch seinen Admin. Wenn ihr euch zum Beispiel, wenn ihr euch zum Beispiel mein SSH-Reagent-Skript mal anschauen solltet, dem kann ich einen Parameter mitgeben. Also ich meine, ich bin ja root. Also ich bin häufig root. Wenn ich aber neue Nutzer einrichte, müsste ich die auch schon mal sein. Weil man sich dann den Change-Own und sowas spart. Und man kann da einfach sagen, SSH-Reagent Peter. Und dann benutze ich halt den SSH-Socket von Peter, wenn es ihn denn gibt und er eingeloggt ist. Ja? Wenn ihr Agent-Forwarding macht, vertraut ihr dem anderen System vollständig. Wer da root ist, hat Zugriff auf euren SSH-Key. Also nein, er darf ihn benutzen, er hat ihn nicht. Und ihr kriegt es nicht mit. SSH-Agent-Forwarding ist wirklich gefährlich an der Stelle. Also, irgendwo mal in die Firma reingucken, also eine fremde Firma reingucken, wo man nur mal so einen Auftragsjob hat, würde ich nicht machen an der Stelle mit Agent-Forwarding. An der Stelle erst denken, das ist wie X-Forwarding. Da kann dir auch jeder was.
Nur ein kurzer Hinweis, das Git for Windows, also falls man mal einen Windows-Rechner sitzt, das Git for Windows, das bringt auch eine Bash mit und ein Git-Client. Also schon manchmal auch ganz praktisch,
ja,
wenn man eine gescheite SSH hat unter Windows.
Unter Microsoft gibt es da eine ganze Menge, aber ich... Wenn Linux atmen, ich weiß es nicht. Ich habe mein letztes Windows war Windows ME. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt.
Während ich das Mikro durch die Gegend trage, noch ein Hinweis. 0600 als Okta der Dateimaske empfiehlt sich auf .ssh und Freunde.
SSH funktioniert gar nicht erst, wenn das nicht so ist. Also wenn dein Key irgendwie die falschen Berechtigungen hat, ja, und das irgendwie für Gruppe lesbar ist oder für die Welt lesbar ist, sagt SSH, den benutze ich nicht. Der ist unsicher.
Also ich hätte noch zwei Fragen. Eine Anmerkung, man kann den SSH-Agent auch so benutzen, dass er jedes Mal fragt, ob ich den Key freigebe.
Ja.
Ne, das sollte man benutzen, zumindest wenn man irgendwie ein Fremdsystem vielleicht noch dazwischen hat, was man nicht kennt. Und was ich gerne benutze, ist, dass ich halt im DNS die Host-Keys hinterlege, die Hashes. Und dann DNSSEC benutze und dann halt daran halt nicht den Key bestätigen muss, weil du hast es vorhin genau gesagt, wer guckt sich das an? Wenn es aber im DNS hinterlegt ist und ich dem SSH-Client sage, guckt im DNS bitte nach, ist das schon nochmal so eine kleine Hilfe, dass man zumindest nicht sich irgendwo einloggt.
Ja, man kann im DNS SSH-FP-Records hinterlassen, wo man die Hashes angibt. Natürlich muss man dann seinem DNS trauen. DNS-Sec mache ich leider noch nicht, deshalb benutze ich es halt auch noch nicht. Aber es ist völlig richtig, das möchte man tun, wenn man DNS traut. Ansonsten, ich sammle halt per Puppet überall die SSH-Keys ein und schubse die dann auf jeden Client. Ja, was man halt so tut, wenn man keinen DNS-Sec hat.
Ist aber nicht so schwierig, wie viele Leute so behaupten. Also ich habe es selbst am Laufen und es ist eine Lernkurve, aber es ist nicht so schwierig, wenn man weiß, was man tut.
Ja, muss die Zeit dafür haben und das tun.
Sonst noch Fragen oder Hinweise?
Aber ja, vielen Dank. Da ganz links oben.
Ja.
Gibt es eigentlich eine Best Practice für das Key-Management? Also wenn ich mehrere Mitarbeiter oder mehrere Keys habe, die zugreifen sollen, dann sammelt sich da immer so ein Haufen Krempel auf den Servern. Und woher weiß ich, hinter wem was gehört und was weg kann? Und gibt es da irgendwie eine richtige Lösung für?
Ah, das ist eine coole Frage. Best Practices für Key-Management. Also das Beste ist, wenn Leute ausscheiden, packst du ihre Keys in eine Blacklist. Das Beste ist, du guckst regelmäßig nach, wer sich da einloggen darf und löscht Dinge, die einen komischen Comment haben. Ansonsten ist unglaublich schwer, weil wenn einmal jemand da in die Authorized Keys was reingeschrieben hat, einen Key, hast du keine Ahnung, wer das war. Also normalerweise hat ja jeder User seinen eigenen User. Ja? Wenn man die sich teilt, dann ist das nur der Anfang vom Ende. Also geteilte User-Accounts geht immer schief irgendwann. Spätestens bei der Frage, wann räumt man den Mist weg, genau das, was du gerade gesagt hast, geht nicht. Ja, du brauchst einen, der verantwortlich dafür ist. Ja, du brauchst für alles in der Firma irgendwen, der verantwortlich dafür ist. Ja, also ein Team kann nicht verantwortlich sein. Es funktioniert einfach nicht. Aber man kann sich verantwortlich fühlen, aber wer räumt jetzt die Keys auf? Ich kann nur meine wegräumen. Ich weiß, da sind noch andere, kann ich die nicht wegräumen. Also geteilte Nutzer-Accounts, das wird nicht funktionieren auf die Dauer. Außer man weiß, nach 2 Jahren räumt man den Mist eh weg. Aber
weitere Fragen oder Anmerkungen?
Dann danke.